Tja, ihr Lieben, das ist ja wohl das Letzte. Das letzte Thema der Allianzgebetswoche und das letzte überhaupt. Ewige Freude. So was Weltfremdes. Ja, das ist der Welt fremd. Und der frommen Welt ebenso. Jedenfalls bei uns. Oder kennt ihr jemanden, der sich auf die Ewigkeit freut? Ich meine jetzt echt? Mir begegnet es kaum. Und ich konnte mich früher überhaupt nicht über den Himmel freuen, gar nicht. Dann gab es ein Erlebnis, das das geändert hat. Ja, ich komme noch mal drauf. Und trotzdem. Jetzt stehe ich ja vor dem letzten Lebensabschnitt. Ich müsste mich also wie verrückt oder halb entrückt freuen auf die Aussicht, mich bald vom Acker machen zu können, um in himmlischen Höhen selig zu wandeln. Ist aber jetzt nicht unbedingt so, muss ich ehrlich zugeben. Und näher als der Gedanke an die zukünftige supertolle himmlische Wohnung liegt mir zunächst die Frage, wo und wie wir unsere nächste passende irdische Wohnung und Bleibe finden. Auch wenn das nur vorletzte Dinge sind, gar nicht das Wichtigste. Das Letzte und Wichtigste, ewige Freude. Ob uns da was verloren gegangen ist? Oder ob wir es noch gar nicht gefunden haben? Woran liegt das, dass die Ewigkeit und ewige Freude bei uns kaum ein Thema ist, außer heute das vorgeschrieben? Ich sehe vier Gründe. Der erste, wir haben die biblische Wirklichkeitssicht, das biblische Weltbild aufgegeben. Das lautet, es gibt eine für uns sichtbare und eine für uns unsichtbare Wirklichkeit. Und das Unsichtbare hat Vorrang. Es ist uns mehr als haushoch überlegen. Und es ist ewig. Das Sichtbare ist vergänglich. Und es ist erst aus dem Unsichtbaren überhaupt hervorgegangen. Eigentlich ist das nahezu allen Völkern und allen Religionen zu allen Zeiten durch die Geschichte hindurch immer bewusst gewesen. Nur das moderne Mitteleuropa und Nordamerika bilden da eine Ausnahme. Da gibt es eine gewisse Anzahl von Leuten, die sich für aufgeklärt halten. Deshalb haben sie Scheuklappen angelegt und sich einen Röhrenblick angewöhnt. Und so blenden sie das Unsichtbare aus und sehen dafür das Materielle ganz besonders scharf. Wir sind gefangen im Materialismus. Hier im Osten erst im Theoretischen, dann jetzt im Praktischen. Der Praktische ist angenehmer, aber gefährlicher. Wir sind gefangen im Materialismus und sein hohler, billiger Glanz verblendet uns. Und dadurch spüren wir diesen armen Zustand und diese Begrenztheit, in die wir gekommen sind, gar nicht mehr. Aber wer nur im Vorletzten und Vergänglichen aufgeht, der wird mit ihm untergehen. Und bis dahin muss er versuchen, sich diese traurige Perspektive schön zu malen. Den letzten Sinn und die letzte Freude wird er aber nicht finden. Denn wer den größten Teil der Wirklichkeit ausblendet, verpasst auch den größten Teil der Freude. Und da auch die Kirchen da bei uns versagen, übernehmen bei uns nun die Esoteriker das Feld. Die machen uns wieder auf unsichtbare Wirklichkeiten aufmerksam. Leider unterliegen sie selber geistlichen Täuschungen und führen so in dunkle Gefilde. Wahr und biblisch klar ist, die unsichtbare, ewige Wirklichkeit ist viel wirklicher und wirksamer als die flüchtige, materielle Wirklichkeit, die wie ein Schattenbild eigentlich nur ist, dem gegenüber, was wir aber so fest vor Augen haben. Wir brauchen wieder die biblische Sicht auf die Wirklichkeit und das biblische Weltbild. Dann gewinnt auch das Ewige wieder seinen angemessenen Stellenwert. Ein zweiter Grund, wir sind vor der atheistischen Propaganda eingeknickt und haben Angst vor einer sogenannten Jenseitsvertröstung. Die mag es in Einzelfällen tatsächlich gegeben haben. Aber inzwischen haben wir ja den Glauben an das Jenseits oder das Wissen um das Jenseits völlig aufgegeben und sind damit trostlos geworden. Wir sind zurückgefallen in das, was Christen hinter sich gelassen haben sollten. Wir sind wieder Menschen geworden, denen Gottes Verheißungen fremd sind, die keine Hoffnung haben und ohne Gott in der Welt sind, wie Paulus einmal von ungläubigen Heiden schreibt. Eine Hoffnung, die nicht über den Tod hinausgeht, kann nicht wirklich trösten, wenn das Alter, schwere Krankheit oder der Tod kommen. Ein dritter Punkt, vielleicht geht es uns materiell zu gut. Immerhin leben wir heute und hier besser als die Könige und Fürsten von vor 200 Jahren. Wir sind so pseudosatt und pseudoerfüllt. Die alten Gesangbuchlieder, wenn ihr da mal drinnen blättert, die reden viel von Leid oder von Jammertal und sowas. Und zugleich singen sie immer wieder von der Ewigkeit und der ewigen Freude. Aber das entspricht nicht unserem Lebensgefühl, beides nicht. Das mit dem Jammertal nicht, obwohl wir wie die Weltmeister jammern und klagen. Und das mit der Freude auf die Ewigkeit auch nicht. Hängt vielleicht zusammen. Die Erfüllung mit Falschem verhindert die Erfüllung mit dem Echten. Materielles kann erfreuen und wir dürfen das genießen, ja, aber es hält doch nicht auf Dauer. Und was ist, wenn wir Mangel und Leid erfahren? Unserem Heft, ihr könnt es nachher mitnehmen, gern, wir brauchen es nicht mehr, lese ich auf Seite 9 von den Christen in der Ukraine. Und da steht, sie beten mitten im Leid und Krieg aus einer Position der Freude heraus. Sie beten mitten im Leid und Krieg aus einer Position der Freude heraus. Und das habe ich mehrfach gehört und gelesen. Das ist nicht das Einzige, dass das hier mal steht. Deren Gebete sind nicht so langweilig und deren Lobgesänge nicht so lahm wie unsere. Die haben echte Freude, nicht nur christlich gespielte. Woher haben die das? Wie kommt das? Ich denke, wer äußere Freuden und Sicherheiten verliert, sucht und findet wohl eher wieder die inneren und ewigen Freuden und Sicherheiten. Oder ich musste an meinen Vater denken. Der freute sich tatsächlich auf die Ewigkeit. Und seinen jahrelangen schlimmen Schmerzen gab er folgenden Sinn. Sie dienen dazu und helfen mir, dass ich mich besser auf die Ewigkeit freuen kann. Und dieser Haltung und dieser Hoffnung bewältigte er sein sehr schlimmes Rheuma. Und früh sang er als erstes immer einen Choral. Natürlich auswendig, auf dem Weg vom Schlafzimmer ins Bad. Und sein letztes Lied, bevor er sich auf seinen letzten Weg ins Krankenhaus und damit zum Sterben machte, war Morgenglanz der Ewigkeit. Im Dunkel sah er den Morgen schon dämmern. Er wusste, mein schmerzhafter Leib wird verklärt auferstehen, dass er sich entfernt von aller Plage auf jener Freudenbahn freuen kann. Die Kräfte und Freuden der zukünftigen Welt, die dürfen und sollen hier schon aufleuchten. Darum geht es. Und damit sind wir bei einem vierten Punkt. Ich fange mal so an. Manchmal, wenn ich nach Hause komme und die Flurtür öffne oder die Küchentür, dann freue ich mich schon. Worauf? Auf das, was meine Frau gerade kocht oder bäckt oder brät. Weil ich es schon rieche. Und der Duft von dem, was mir bald munden wird, steigt schon in meine Nase. Und so habe ich buchstäblich einen Vorgeschmack. Vorgeschmack deshalb, weil die Riech- und Geschmackszellen tatsächlich dieselben sind. Ich habe schon einen Vorgeschmack. Für die Christen im Neuen Testament wird vorausgesetzt, sie haben schon ein Angeld erhalten, eine Anzahlung, einen Vorgeschmack auf die ewige Erlösung und letzte Freude, nämlich den Heiligen Geist. Und im Hebräerbrief wird von den Christen gesagt, sie sind erleuchtet worden und haben die himmlische Gabe geschmeckt. Sie haben Anteil bekommen am Heiligen Geist und haben die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt. Zweimal geschmeckt, sehr sinnlich. Himmlische Gabe geschmeckt, Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt. Wer das Manuskript liest, kann die Bibelstellen alle nachlesen. Vielleicht fehlt es uns heute an dieser Voraussetzung. Vielleicht haben wir Gottes Herrschaft und Freude noch nie wirklich geschmeckt. Tatsächlich geschmeckt. Wissen nur theoretisch darum. Und in diesen Zusammenhang gehört das Erlebnis, das bewirkt hat, dass ich mich auf den Himmel freuen kann. Nach einem intensiven Bibelstudium und Beichte, Gebet und Segnung bei einem Pfarrer habe ich erlebt, dass Gottes Geist auch mich ein wenig erfüllen kann. Das war durchaus eine Erweiterung meines bisherigen Glaubenslebens. Das war wie nochmal eine Dimension hinzu. Und dann war ich in einem bestimmten Gottesdienst. Ich gebe zu, in einer Freikirche. In landeskirchlichen Gemeinden hat das weniger Raum oder seltener. Jedenfalls habe ich dort etwas erlebt von dem, was Paulus in 1. Korinther 14 oder Epheser 5 und anderen Stellen beschreibt. Ein Singen oder Psalmensingen im Geist. Ein vom Geist inspiriertes Singen. Das beginnt irgendwo in einer Ecke und breitet sich dann aus auf die ganze Gemeinde. Jeder singt mit seinen Worten. In seiner Gebetssprache, mit seiner eigenen Melodie, wie es ihm gerade kommt, keiner muss das einüben, keiner dirigiert da was, nichts. Das übernimmt Gottes Geist, aber, oder gerade deshalb, passt es wunderbar zusammen und verschmilzt zu einer, ich sag mal, einzigen Harmonie, die dann im Raum steht. Und da durfte ich erstmalig Teil dieses Chores sein, aus der ganzen Gemeinde bestand der. Und dabei hat sich irgendwie der Himmel geöffnet. Oder es kam so etwas vom Himmel runter. Ich kann das schwer beschreiben. Jedenfalls kam eine Gegenwart Gottes, die ich bisher so nicht kannte. Und es kam eine Freude in einer Reinheit, wie ich sie bisher auch noch nicht erlebt habe oder kannte. Und seitdem, seit diesem Vorgeschmack, seit dieser Anzahlung kann ich mich auf den Himmel freuen. Seitdem. Weil ich weiß, es gibt nichts Schöneres. Es gibt keine größere Freude, als in der Gegenwart Gottes zu sein und ihn anzubeten und zu preisen. Das wird geschenkt, wenn tatsächlich der Heilige Geist die Leitung übernehmen darf, ihr Lieben. Manche von euch kennen das sicher auch. Es ist leider nicht allzu häufig. Meist versuchen wir ja mit unserer frommen Seele das zu tun oder nachzuahmen, was nur Gottes Geist bewirken kann. Und das begeistert dann höchstens seelisch. Manchmal ist es auch ätzend und langweilig. Jedenfalls, die himmlische Freude, diesen himmlischen Vorgeschmack, kann das, was wir selber machen und veranstalten, nicht geben. Das schenkt nur Gottes Geist. Das Letzte, die ewige Freude. Um davon schon etwas jetzt ins Herz zu bekommen, braucht es offensichtlich diese beiden Dinge. Erstens, dass wir von unserer Pseudosattheit befreit werden. Und oft geht das leider nur durch erfahrene Mängel und Leiden. Und das Zweite, wir brauchen so etwas wie einen Vorgeschmack, eine Anzahlung auf das Kommende. Und dieser Vorgeschmack, dieses Angeld ist für den biblischen Glauben, wenn wir im Neuen Testament lesen, ganz fundamental. Das gehört zu den Grundlagen, wirklich fundamental. Das war die Einleitung, kommen wir jetzt zu dem, worüber heute gepredigt werden soll, über ewige Freude. Und Predigtwort ist ein Gesangbuchlied. Ein Lied aus dem Gesangbuch der Bibel unter der Nummer 126. Die Noten sind leider nicht mit überliefert, aber den Text haben wir noch. Zumindest früher waren die Lieder noch gesungene Poesie. Da stimmte auch der Sprachrhythmus. Und so lese ich jetzt mal dieses Lied im Psalm 126 in einer Übersetzung, die das Poetische vielleicht noch oder wieder erkennen lässt. Ein Lied, das emporführt. Wenn Gott uns zurückbringt zu unserem Ursprung, dann übertrifft das die glücklichsten Träume. Dann füllt sich der Mund mit herrlichem Lachen. Dann tanzt unsere Zunge mit fröhlichem Jubel. Selbst heidnische Völker werden bekennen, das Allergrößte hat Gott jetzt getan. Tatsächlich, Gott hat uns das Größte getan. Das macht uns so froh und wir sind voll Freude. Ach, bring uns zurück, Herr, stell uns wieder her, wie Regen die Wüste neu aufblühen lässt. Die säen mit Tränen, die ernten mit Jubel. Er geht und geht und weint dabei. Er sät in die Zukunft und sieht sie noch nicht. Doch ganz sicher kommt er mit Jubel zurück, wenn er die Ernte gebündelt heimbringt. Psalm 126. Die Beter und Sänger dieses Liedes leben im Mangel, in einem tiefen, tiefen Mangel, fern von der geistlichen Heimat, in geistlicher Dürre. Nur Tränen fließen. Weinend werfen sie ihr letztes Getreide aufs Feld, während die Kinder zu Hause um Brot hungern. Aber sie geben das Letzte her, weil sie auf eine Ernte hoffen. Sie sehen über das hinaus, was vor Augen ist. Sie nehmen nicht nur wahr, was gegenwärtig geschieht, sondern nehmen als Wahrheit, was kommen wird. Und nehmen das als Wahrheit an. Und sie sprechen über das hinaus, was sie im Augenblick erleben. Und besingen es. Und so zieht sich das Wort Jubel oder Jauchzen wie ein roter Faden durch diesen Psalm, kommt an drei entscheidenden Stellen. Psalm 126 ist der 7. von 15 Psalmen, die in der Lutherbibel die Überschrift tragen, ein Wallfahrtslied. Ein Lied von Leuten, die zum Tempel hinaufzogen. 15 Lieder, die 15 Stufen entsprachen, die zum Tempel hochführten. Beten und singen und zu geistlicher Höhe, zu einer inneren Erhebung zu gelangen. Ein Lied der Hinaufzüge könnte man wörtlicher übersetzen. Ein Lied der Emporgänge übersetzt ein anderer. Ein Lied, das emporführt. Ein Lied, das emporführt. 15 Psalmen, die helfen, aus niedriger, trauriger Lage herauszukommen und emporzusteigen. Emporzusteigen in die Freude hinein. Und darin liegt eine gewaltige Kraft. Denen, die sich auf diesen Weg hinauf machen, zeigt sich Gottes Wirken. Und das besingen sie. Das sind Lieder, die auf Gott schauen. Da leuchtet etwas von Gottes Freude auf in diesen Liedern mittendrin. Und die Beter lassen sich anstecken von dem. Lieder, die nach oben führen. Lieder, die zu Gott führen und zu dem, was bei ihm ist. Und, das wissen wir vielleicht zumindest theoretisch, bei Gott ist Freude. Immer. Ewige Freude. Er verliert seine Freude nie, egal was passiert. Bei ihm ist immer Freude. Das ist höchste, ewige Realität. Wir sind hoffentlich alle zu dieser höchsten, ewigen Realität und Freude unterwegs. Und wir sind auf dem Weg zu ihr, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Beten und singen wir die Psalmen doch so, wie Jesus und das Volk, aus dem er kommt, sie gebetet und gesungen haben. Das Oberthema dieser Allianz-Gebetswoche lautet Joy, damit ihre mit meine Freude sie ganz erfüllt. Das wird in dem Heft nirgendwo explizit erklärt, ich habe es jedenfalls nicht gefunden. Aber da ich nur in der DDR freiwillig etwas Englisch gelernt hatte, weiß ich, Joy heißt Freude. Und da ich verschiedene Computerbibeln besitze, konnte ich herauskriegen, dass der deutsche Untersatz aus Johannes 17,13 kommt, und zwar nach der neuen Genfer Übersetzung. Schließlich haben die Schweizer das Heft erarbeitet, klar. Johannes 17,13, da betet Jesus zu seinem himmlischen Vater. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei Ihnen bin, damit meine Freude Sie ganz erfüllt. Auf dass meine Freude in Ihnen vollkommen sei, ist uns vielleicht vertrauter, das ist Luther. Noch wörtlicher, und dieses rede ich zu der Welt, damit sie meine Freude in Ihnen haben, eine völlige, vollgemachte, vollkommene Freude. Stark, wie Jesus da betet, oder? Ob Gott dieses Gebet erhört? Na, aber sicher. Er will, kann und wird es erhören, wenn wir auf sein Wort hören, wenn wir auf Jesus hören und ihm folgen. Jesus will tatsächlich, dass wir die ewige Freude jetzt schon in uns haben. Das ist kaum zu glauben. Aber wer es glaubt, wird es erleben. Ganz gewiss. Durchschauen wir die materielle Verblendung? Oder lassen wir uns durch Mangel, Not und Leid zu Gott rufen? empfangen wir im Glauben das Angeld der Erlösung, den Heiligen Geist, der uns einen Vorgeschmack auf die Kräfte der zukünftigen Welt gibt, einen Vorgeschmack auf die ewige Freude, der sich jetzt schon zumindest in die Nase steigen lässt. Und lernen wir, uns in unseren Gebeten nicht mehr um uns selbst zu drehen, sondern um Gott, um sein Wort und seine Verheißungen. Und nehmen wir zuerst seine vorrangige, ewige Wirklichkeit in den Blick. Dann finden auch wir zur ewigen Freude. Da kann man Amen sagen.